Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung hat erste Schritte eingeleitet, um den Solidaritätszuschlag abzubauen. Das war im Koalitionsvertrag so vereinbart worden. Bundesfinanzminister Scholz legte den Ressorts jetzt seinen Gesetzentwurf vor. Demnach soll die Abgabe von 2021 an für 90% aller Steuerzahler entfallen. Weitere 6,5% sollen sie noch teilweise zahlen. Der Bund rechnet mit jährlichen Mindereinnahmen von rund 10 Milliarden Euro. Der Soli beträgt 5,5% der Körperschafts- oder Einkommensteuer.
Rund 18 Milliarden Euro Solidaritätszuschlag haben die Bürger in Ost und West vergangenes Jahr gezahlt. Von 2021 an will der Bundesfinanzminister die allermeisten Steuerzahler völlig davon befreien. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Mehr müsse nicht sein, so die SPD.
Die SPD hat sich dafür eingesetzt, dass der Soli für 90% gestrichen wird für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kleine und mittlere Einkommen. Das ist gerecht. Würden wir noch mehr entlasten, also alle, dann würde das 10 Milliarden kosten. Die fehlen bei Bildung, bei Infrastruktur, bei Digitalisierung und bei Pflege. Das kann nicht sein, das wäre unsozial.
Die Union will den Soli weiterhin ganz abschaffen, ist aber zunächst einverstanden mit dem Koalitionspartner.
Die SPD stand jetzt auch über lange Zeit auf der Bremse, für die 90% eine Entlastung zu schaffen. Insofern ist das ein richtiger erster Schritt. Aber unsere Position ist klar. Wir wollen die Entlastung für alle Menschen in unserem Land.
Aus dem Gesetzentwurf des Finanzministeriums folgt etwa für ledige Arbeitnehmer. Bei weniger als rund 74.000 Euro Bruttojahreslohn zahlen sie gar keinen Soli. Ab 110.000 Euro den vollen Solidaritätszuschlag. Dazwischen gibt es eine Milderungszone, in der der Soli langsam ansteigt. Die FDP hält das für mittelstandsfeindlich.
3 Millionen Unternehmen in Deutschland sind Personengesellschaften. Für die ist die Einkommensteuer die Unternehmenssteuer. Die bezahlen den Soli und die werden jetzt nicht entlastet. Das halten wir angesichts einer drohenden Rezession für falsch.
Die Linke dagegen will höhere Einkommen stärker belasten, wirft dem Finanzminister ein reines Wahlkampfmanöver vor.
3 Wochen vor den Wahlen in Brandenburg und Sachsen mit einem Vorschlag zu kommen, der 2021 wirksam werden soll, wenn diese Koalition abgewählt wird, ist meines Erachtens unseriös.
Noch im August soll der Gesetzentwurf des Bundesfinanzministers im Kabinett behandelt werden.
In Moskau haben erneut Zehntausende Menschen für freie Kommunalwahlen demonstriert. Anders als die Proteste der vergangenen 2 Wochen war die Kundgebung dieses Mal genehmigt. Sie wurde von Hundertschaften der Polizei begleitet. Die Demonstration richtete sich dagegen, dass Kandidaten der Opposition wegen angeblicher Formfehler nicht für die Stadtratswahl in Moskau zugelassen wurden. Nach Angaben von Bürgerrechtlern gab es mehr als 240 Festnahmen.
Ihr Protest richtet sich immer mehr gegen den Präsidenten. Russland ohne Putin, rufen sie. Wie viele Menschen heute kommen würden, das war die entscheidende Frage. Mehr oder weniger als die 20.000 vor 3 Wochen? Ich sage Putin, ich bin nicht einverstanden mit ihm. Ich hasse ihn und seine Bande. Die ganze verbrecherische Macht, das ist wichtig. Die Demonstration ist genehmigt und bald ist klar, der Protest verliert nicht an Kraft. 50.000 bis 60.000 ermitteln Beobachter mit Zählmaschinen. Die Polizei nennt 20.000. Es bleibt zunächst friedlich. Doch an anderer Stelle gibt es wieder Gewalt. Im Büro der prominenten Oppositionellen Ljubow Sobol erscheinen maskierte Polizisten. Sobol sagt live in ihr Handy, die Tür wird aufgebrochen, sie selbst werde daran gehindert, zur Demonstration zu gehen. Danach wird Sobol festgenommen, so wie schon 2 Mal in den vergangenen Wochen. Wir sind müde von all den Repressalien, dem Unrecht. Wir sind doch nicht im Jahr 1937 bei Stalin. Wir wollen ein freies Land. Wir wollen keine Angst haben um die Zukunft unserer Kinder. Alle hier sagen, sie wollen weiter protestieren. Aber die Staatsmacht gibt nicht das kleinste Zeichen für einen offenen Dialog. Viele Demonstranten gehen später weiter in die Innenstadt. Das ist nicht genehmigt. Bis zum Abend gibt es offenbar rund 150 Festnahmen.
In Polen sind heute Tausende für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgender und Queer auf die Straße gegangen. Die Kundgebung in der Stadt Płock im Zentrum des Landes wurde von einem starken Sicherheitsaufgebot begleitet. Der Ton gegen Lesben und Schwule in Polen hat sich vor der Parlamentswahl im Herbst verschärft.
So etwas hatte die Stadt Płock, eine der ältesten Städte Polens, noch nie gesehen. Mehrere tausend Menschen demonstrierten für die Rechte von Schwulen und Lesben und gegen die weit verbreitete Homophobie in der polnischen Gesellschaft. Längst beherrscht das Thema den polnischen Wahlkampf. Im letzten Jahr bei den Kommunalwahlen waren die Flüchtlinge der Hauptfeind für die Regierungspartei. Jetzt gelten Schwule und die ganze LGBT-Bewegung als wichtigste Feinde. Ein riesiges Polizeiaufgebot war aus Warschau und dem gesamten Umland zusammengezogen worden, um die Demonstration zu schützen. Die Gegendemonstranten klaren der Minderheit. Immer wieder musste die Polizei gegen Provokateure aus dem rechtsnationalistischen Spektrum vorgehen. Dabei gab es auch Festnahmen. Zu heftigeren Auseinandersetzungen wie bei vorangegangenen Demonstrationen kam es bis zum Abend allerdings nicht. Unterstützung gab es heute aus dem Europaparlament.
Menschenrechte sind nichts Nationales, sondern da, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, ist es wichtig, dass wir als Europäische Union hinschauen und die Menschen vor Ort unterstützen.
Die Diskussion um die Rechte von Schwulen und Lesben war in Polen zuletzt eskaliert, nachdem der Erzbischof von Krakau die Bewegung als neumarxistische Seuche in den Farben des Regenbogens bezeichnet hatte. Auch die Regierungspartei PiS spricht seit Monaten von einer Bedrohung polnischer Werte.
Die schwul-lesbische Bewegung zeigte hier heute großes Selbstbewusstsein. Dass sie dies unter großem Polizeischutz tun musste, zeigt, in Polen herrscht ein Kulturkampf zwei Monate vor der Parlamentswahl.
Im Mittelmeer harren derzeit etwa 330 gerettete Bootsflüchtlinge auf zwei Schiffen von Hilfsorganisationen aus. Die erst in dieser Woche von Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee eingesetzte Ocean Viking nahm binnen eines Tages etwa 170 Migranten auf. Ein zweites Schiff, die Open Arms, hat 160 Gerettete an Bord. Ihr Schicksal ist unklar. Italien verweigert eine Aufnahme. Malta will nur 39 Bootsflüchtlinge an Land lassen.
Im ostafrikanischen Tansania sind mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen, als ein Tanklastwagen explodierte. Mehr als 60 Verletzte wurden ins Krankenhaus in Morogoro gebracht. Laut Polizei war der Tanklaster in dem Ort verunglückt. Daraufhin seien viele Menschen gekommen, um auslaufendes Benzin abzuzapfen. Dann ging das Fahrzeug in Flammen auf. Unklar ist noch, was die Explosion ausgelöst hat. Der Taifun Lekima hat an der Ostküste Chinas heftige Regenfälle und Sturzfluten ausgelöst. Der Sturm erreichte Windgeschwindigkeiten von mehr als 180 Kilometern pro Stunde. Er verursachte einen Erdrutsch, durch den laut staatlichen Medien mindestens 18 Menschen ums Leben kamen. Hunderttausende mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden gaben die zweithöchste Warnstufe aus. An den Flughäfen wurden hunderte Verbindungen gestrichen.
Das Umweltministerium zieht Konsequenzen aus der zunehmenden Abholzung des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien. Ministerin Schulze will die Förderung von Projekten zum Schutz der Wälder vorerst stoppen. Dabei geht es um eine Summe von 35 Millionen Euro. Dem Tagesspiegel sagte Schulze, sie bezweifle, dass die brasilianische Regierung eine Reduzierung der Abholzung noch konsequent verfolge. Seit dem Amtsantritt von Brasiliens neuem Präsidenten Bolsonaro hat die Zerstörung des Regenwaldes massiv zugenommen.
Mehrere tausend Tamilen sind heute zu ihrer traditionellen Wallfahrt in den Marienwallfahrtsort Kevela gereist. Die Stadt am Niederrhein ist für Tamilen ebenso wichtig wie der Wallfahrtsort Madhu auf Sri Lanka. Die Teilnehmer reisten aus zahlreichen europäischen Ländern an. Beim Gottesdienst baten die Pilger um Frieden in ihrer Heimat Sri Lanka, wo 26 Jahre ein blutiger Bürgerkrieg herrschte. In Deutschland leben rund 60.000 Tamilen. Die meisten sind Hindus, etwa 10% Katholiken.
Erstmals seit 2017 ist auf der spanischen Ferieninsel Mallorca gestern Abend wieder ein Stierkampf veranstaltet worden. Die Regionalregierung der Baleareninsel musste ihn auf Druck des Verfassungsgerichts wieder zulassen. Die Richter in Madrid hatten ein Gesetz gekippt, das unter anderem die Verletzung oder Tötung der Stiere untersagt hatte. Zur Begründung hieß es, der Stierkampf sei ein nationales Kulturgut und dürfe nur vom Zentralstaat und nicht von den Regionalbehörden verboten werden.
Stierkampf abschaffen, skandieren Hunderte an der Arena. Bis zuletzt hatten die Behörden in Palma mit allen Mitteln versucht, den Stierkampf zu stoppen, hatten Bauamt und Veterinäre zu Inspektionen geschickt, vergeblich. Die Demonstranten halten das Spektakel für Mord. Es ist eine Schande, dass wir als zivilisiertes Land uns noch so etwas leisten. Tiere zu quälen und zum Vergnügen zu töten.
Ich bin gegen Tierquälerei, ich bin gegen Tiermorden und ich finde, man muss ein Gegengewicht zeigen gegen das, was da auf der anderen Straßenseite gerade passiert.
Gestern Abend um 21:45 ging es drinnen los. Superstar El Juli wird seinem Ruf gerecht. Der Jubel kennt keine Grenzen. Stierkampf ist ein nationales Kulturgut, hat das Verfassungsgericht entschieden. Deshalb darf er von Regionalregierungen nicht verboten werden. Recht so finden die Befürworter. Wem es nicht gefällt, der kann ja wegbleiben. Aber uns sollen sie in Ruhe lassen. Der Stierkampf sorgt in Spanien seit Jahrzehnten für Konfliktstoff. Das umstrittene Comeback von Mallorca lässt ahnen, es wird wohl noch lange so bleiben.
Der erste FC Kaiserslautern hat für eine große Überraschung im DFB-Pokal gesorgt. Der Drittligist besiegte in der ersten Hauptrunde den Bundesligisten Mainz 05 mit 2:0.
Der erste FC Kaiserslautern dreht für 90 Minuten die Zeit zurück. Gegen Bundesligist Mainz 05 ging der Drittligist in Rot nach einer Stunde durch einen umstrittenen Foulelfmeter von Bell an Thiele in Führung. Manfred Starke verwandelte mit Glück gegen Florian Müller. Die Mainzer konnten zuvor und auch danach mehrere Großchancen nicht nutzen und wurden in der Schlussminute ausgekontert. Florian Pick sorgte nach Vorarbeit von Simon Skalatidis für die Entscheidung zugunsten des ersten FC Kaiserslautern, der so das rheinland-pfälzische Derby für sich entscheiden konnte. 40.600 Zuschauer feierten auf dem Betzenberg einen nicht unverdienten Sieg ihrer Mannschaft gegen glücklose Mainzer, die in der Nachspielzeit durch Burkhardt noch den Pfosten trafen. Für den finanziell angeschlagenen FCK und dessen Coach Sascha Hildmann mehr als ein Prestigesieg. Die Lauterer Fußballparty, eine kleine Erinnerung an die längst vergangenen Glanzzeiten des Clubs.
Auch für den FC Augsburg kommt das aus, bereits in der ersten Runde. Der Bundesligist präsentiert sich beim 1:2 gegen den Viertligisten aus Verl, vor allem defensiv desolat. Matthias Heder schon nach 8 Minuten auf dem Weg zum 1:0. Das Neuzugang Marek Suchi dann aber per Eigentor erledigt. Verl spielt auch danach mit deutlich mehr Engagement. Dem 2:0 von Ron Schallenberg geht allerdings eine klare Abseitsposition voraus. Zur Pause grübelt Augsburgs Trainer Martin Schmidt über einen überraschend deutlichen Rückstand. Hoffnung für sein Team gibt's aber erst knapp 10 Minuten vor dem Ende. Glücklicher Foulelfmeter für den FCA, den André Hahn als Gefaulter selbst verwandelt. Auch die letzte Szene gehört dann noch einmal den Augsburgern, aber am Ende feiert der SC Verl nach 20 Jahren wieder den Einzug in die zweite Runde.
Und hier die weiteren Ergebnisse von Spielen mit Bundesliga-Beteiligung. Alemannia Aachen, Bayer Leverkusen 1:4. FC 08 Villingen, Fortuna Düsseldorf 1:3 nach Verlängerung. SV Drochtersen Assel, Schalke 04 0:5. Erster FC Magdeburg, SC Freiburg 0:1 nach Verlängerung. Im Spiel Würzburger Kickers gegen Hoffenheim steht es kurz vor dem Ende 2:2. Um 20.45 Uhr trifft Atlas Delmenhorst auf Werder Bremen. Die Lottozahlen. 1, 8, 10, 16, 18, 35. Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Einen Tag nach einem heftigen Unwetter in Luxemburg ist das Ausmaß der Schäden deutlich geworden. Etwa 60 Häuser wurden durch einen Tornado abgedeckt. Insgesamt etwa 100 Gebäude wurden schwer beschädigt. Es gab 19 Verletzte. Der Wirbelsturm hatte gestern Abend mit Windgeschwindigkeiten von knapp 130 Kilometern in der Stunde im südlichen Luxemburg gewütet. Straßen wurden überschwemmt und blockiert. Im Bahnverkehr kam es zu Ausfällen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 11. August.
Erst sorgt das Hoch über dem Balkan morgen für Sonnenschein, später erreichen den Westen Wolken einer Tiefdruckzone. In der Nacht ist es oft klar, morgen häufig Sonne. Kompaktere Wolken liegen über dem südlichen Bayern und dem Nordwesten. An der Nordsee einzelne Schauer. Am Nachmittag vom Südwesten bis in die Mitte gebietsweise Regen, zwischen Schwäbischer Alb und Alpen mitunter kräftige Gewitter. In der Nacht 17 bis 10 Grad, am Tag 20 Grad in Nordfriesland, 30 Grad in der Lausitz. Am Montag regnet es im Süden und Südosten teilweise ergiebig, sonst ab und an Schauer und Gewitter. Am Dienstag mal Sonne, mal Wolken, vor allem im Westen und Norden Schauer und Gewitter. Am Mittwoch nur örtlich Schauer bis 25 Grad.
Um 23.05 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Rückenwind, warum die Grünen im Osten ihre zweite Chance wittern. Und volles Risiko, der schwindelerregende Leichtsinn vieler Bergtouristen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.